WhatsApp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei WhatsApp Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wo Erfahrung besonders wichtig ist, Small Cap M&A. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ja, ich glaube, wer was auf sich hält im Investmentbanking, der will in der Regel die ganz großen Räder drehen. Doch den größten Mehrwert bringt M&A-Expertise im Small Cap-Segment. Das ist zumindest die These meiner beiden Gesprächspartner, die ich euch gern kurz vorstelle. Beide arbeiten für die Beratungsboutique Hadley in Münster und ich fange mal mit der Dame an. Stefanie Schröter ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Fachberaterin für die Umstrukturierung von Unternehmen und Mitgründerin von Hadley. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hi Bastian, vielen Dank, gerne hier.
Und du hast einen Kollegen mitgebracht, der allerdings Anwalt ist. Dr. Christoph Bielak ist ebenfalls Partner bei Hadley und Dozent für Europäisches Gesellschaftsrecht sowie Corporate Finance an der Universität Osnabrück. Willkommen in der Runde, Christoph.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Das freut mich auch. Stefanie, ihr schreibt sehr prominent auf eurer Website, Hadley, keine Wirtschaftskanzlei. Wenn ich es richtig sehe, seid ihr eine Kanzlei und ihr macht Wirtschaft. Was seid ihr dann?
Ja, wir haben das so ein bisschen prominenter draufgeschrieben, weil wir immer gesagt haben, wir sind nicht so die ganz klassische Wirtschaftskanzlei. Ne? Also die Partnerschaft setzt sich etwas anders zusammen, als das üblicherweise der Fall ist. Wir sind paritätisch, 2 Männer, 2 Weiblein. Die Art und Weise, wie wir unsere Partnerschaft gestaltet haben, ist etwas anders, als wir das klassischerweise kennen. Und auch der Umgang miteinander im Team und mit den Mandanten. Also das heißt, wir haben auch im M&A-Bereich uns so unseren eigenen Weg gesucht, die Mandate zu beraten. Und das ist nicht mal so das, was wir klassischerweise aus anderen Anwaltskanzleien kennen. Daher der Titel.
Und außerdem, das sollte ein Stolperstein sein. Und dass du ihn aufgegriffen hast, zeigt, dass es genau das ist.
Ja, das hat gut funktioniert. Lohnt überhaupt mal bei euch auf die Website zu gucken, vor allem im M&A-Bereich. Schönes Foto an der Bar, wo man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von euch bekommt, dass ihr zumindest nach außen zeigt, dass ihr anders seid. Dass das stimmt, kommt vermutlich, hoffentlich auch in diesem Gespräch raus. Wollen wir mal gucken. Kommen wir mal zum Thema, Christoph. Small Cap M&A. Was würdest du sagen, wenn man so über den Daumen gepeilt, wie viel Prozent der Deals werden tatsächlich auf beiden Seiten professionell beraten?
Ich glaube, die Frage ist, was ist professionelle Beratung? Eine professionelle Beratung, jetzt auch für dieses Gespräch und unsere These, würde ich danach einordnen, ob das Leute sind, die im Endeffekt M&A öfter machen. Ja? Denn was uns wichtig ist, ist, es sind in der Regel immer Profis dabei. Das sind dann oft Steuerberater, das sind teilweise eben auch Anwälte oder fast immer auch Anwälte. Und das sind alles kluge Kolleginnen und Kollegen. Nur M&A lebt ganz viel von Erfahrung und sozusagen angewendete Erfahrung, so dass ich sagen würde, die Range von professioneller Beratung, also solchen, die wirklich das üblicherweise und immer mal wieder machen, die ist im Small Cap Segment, und das würde ich jetzt mal so einordnen, ich sage jetzt mal, beginnt bei 0 hochgehend bis, ich sage jetzt mal, 10 Millionen Euro Kaufpreis, das definiert ja jeder so ein bisschen anders, aber in dem Bereich sehen wir schon, dass so ungefähr 50% der Deals eine professionelle Beratung haben und 50% nicht. Das ist jetzt keine empirische große Zahl, wir haben, aber das ist so das Bauchgefühl, was ich da mal in den Raum werfen würde. Wo das dann am Ende des Tages vom Steuerberater gemacht wird, der sozusagen den Mandanten üblicherweise lange begleitet, oder dass ein Anwalt mit reingenommen wird, der entweder befreundet ist oder der sozusagen ansonsten zwar Wirtschaftsrecht macht, aber halt einen Unternehmenskauf vielleicht einmal in 3 Jahren oder einmal in 2 Jahren. Das würden die Kollegen vielleicht so deutlich nicht zugeben. Die wissen auch alle, was sie tun. Also im Sinne von, die verstehen, was das juristisch ist. Aber Professionalität bedeutet ja im Endeffekt doch noch ein bisschen mehr, so diese Üblichkeiten zu kennen, die Abläufe ein bisschen besser zu kennen und dann am Ende des Tages diesen Prozess etwas smoother zu gestalten.
Also über die Abläufe sprechen wir, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht nochmal, Stefanie, ihr konzentriert euch auf Small Cap. Warum mögt ihr das Segment so sehr?
Das ist nochmal so ein bisschen anders. Entweder wir sind auf der Buy-Side, dann gerne mal für einen PE, der sich auf den Small-Cap-Bereich konzentriert. Dann habe ich aber auf der anderen Seite den Unternehmer oder wir beraten den Unternehmer selber. Und das ist nochmal was völlig anderes. Das ist derjenige, der es in der Regel gegründet hat. Das ist derjenige, der 30 Jahre auf Zeit mit seiner Familie verzichtet hat, um das zu machen und dann nochmal ein ganz anderes Herzblut reinsteckt. Das heißt, dass auch die Herangehensweise im Deal nochmal eine andere ist. Ne? Das ist etwas emotionaler und dieses Emotionale zu professionalisieren und nachher für beide Seiten da auch ein gutes Ergebnis rauszukriegen, das ist ein bisschen mehr Herausforderung beim Small Cap und ist völlig anders, als du das auch so aus der Large Cap Welt kennst, ne, wo alle sehr professionell dabei sind. Mhm. Kommen beide aus einem Unternehmerhaushalt, wir haben das beide bei unseren Eltern erlebt, insofern da auch die persönliche Erfahrung nochmal die mitspielt bei der Frage, wie gehe ich an sowas ran?
Vielleicht, Steffi, wir haben ja in unserer Beratung eigentlich ganz oft mit diesen Menschen zu tun. Also wir gehen ja in unserer Beratung nicht nur aufs M&A, sondern du machst ja auch viel Nachfolge. Wir sind sozusagen in diesen, ich habe eine Unternehmersituation, die sich ändert. Das ist ja so ein bisschen unser Ansatz. Und da ist es eben so, dass wir diese Art von Unternehmern, die dann auch in den Exit gehen, oder aber auf der Buy-Side Leute, die von solchen Menschen kaufen, also die auch sozusagen mit diesen Menschen direkt interagieren müssen. Das ist schon so ein bisschen was, wo wir gesagt haben, wo unser Beratungsansatz, diese Art, wie wir mit den Menschen umgehen, wahrscheinlich einen höheren Mehrwert hat. Ja, wenn jetzt alle 100% professionell sind und auf beiden Seiten sind M&A-Teams, ich habe einen professionellen M&A-Berater, ich habe die professionelle Großkanzlei, dann brauchst du weniger diese Fähigkeiten, Menschen mit an die Hand zu nehmen, den Menschen vielleicht nochmal eine etwas einfachere Lösung zu geben, weil alle exakt das den ganzen Tag machen und wissen, was sie tun. Ja, und genau deswegen hat dieser sozusagen Small-Cap-Bereich, und wir machen natürlich auch Mid-Cap, aber in dem Small-Cap-Bereich, da fühlen wir uns so wohl, weil wir dieses nicht fachliche Fähigkeiten-Set dafür besonders bei uns ausprägen und auch bei den Mitarbeitern. Ne?
Ja, und weil wir dieses Unternehmertum insofern gut kennen und extrem hohen Respekt davor haben, das fällt uns manchmal auf, wenn wir dann mit großen Kanzleien auf der anderen Seite arbeiten und die Leute sagen, Mensch, und die haben kein Finance Reporting und die haben kein Handbuch für dieses oder jenes. Und ich mir denke, ja, guck mal, und trotzdem sind die, oder vielleicht sogar gerade deswegen, sind die so gut geworden. Und wenn die Finance Reporting könnten, dann hätten die wahrscheinlich den gleichen Job gemacht wie du und nicht 200 Arbeitsplätze geschaffen und ein großes Unternehmen aufgebaut, das offensichtlich so gut, dass es das einer kaufen will. Ne? Also auch dieser Respekt vor dem, was die gemacht haben, der wohnt uns total inne an der Stelle, hilft so ein bisschen, den Deal besser zu begleiten.
Was kann denn schiefgehen, wenn Berater reinkommen, die tatsächlich vorwiegend mit Konzernen oder Finanzinvestoren zusammenarbeiten, aber eher weniger mit Unternehmern?
Dass viel die falschen Fragen gestellt werden. Also, dass die gleichen Fragen gestellt werden, wie sie das aus dem üblichen M&A-Bereich kennen. Und das sind hier oft nicht die richtigen Fragen. Hier ist zum Beispiel, wenn wir in die DD gehen, viel, viel wichtiger die Frage, wie ist das interne Kontrollsystem aufgebaut? Weil das erfahrungsgemäß für den Unternehmer, der es aufgebaut hat, total gut funktioniert hat. Der war damit super erfolgreich. Das wird wahrscheinlich in die Welt des Erwerbers nicht passen. Und ich muss demjenigen sagen, pass auf, im schlimmsten Falle bringen die noch ihre Belege alle im Papier zum Steuerberater und ihr müsst die digitalisierungstechnisch ins Jahr 2025 holen, was extrem hohe Kosten mit sich bringt, auch in der Transferleistung, auch im Mitnehmen der Mitarbeiter. Das sind ja alles Fragestellungen, die habe ich in einem professionellen Umfeld auf beiden Seiten ab einer gewissen Größe und Ordnung nicht mehr. Ne? Und wenn ich das nicht frage und mich nur darauf konzentriere, ob die umsatzsteuerliche Organschaft richtig abgebildet worden ist, dann habe ich die falschen Fragen gestellt.
Ja. Und Emotionalität. Ne? Also wir dürfen den Menschen nicht vergessen. Denn wir reden in der Regel über Leute, die über ihr eigenes Geld entscheiden. Also wir haben einen Eigentümer, der entweder alleine oder einer Familie mit wenigen weiteren Personen Inhaber dieses Unternehmens ist. Und egal, ob ich den jetzt kaufe, also dessen Unternehmen, oder ob der wiederum verkauft, darf ich nicht vergessen, das sind in der Regel, ja, das sind Vollblutunternehmer und die wollen ernst genommen werden und die kennen den Prozess nicht. Und wenn ich sozusagen dann anfange, als Anwalt im Klein-Klein Fragen zu stellen, die der sich in seinem ganzen Leben noch nie gestellt hat und die ihn jetzt gerade nur noch nerven, dann überfordere ich den teilweise bis dahin, dass ich schon Unternehmer hatte, dann in so einem DD-Prozess von den ganzen 1000 Nachfragen so genervt waren, dass die aufgestanden sind und gegangen sind, ja. Und dann musst du die wieder einfangen. Genauso auf der Käuferseite. Es geht ja manchmal in solchen Transaktionen nicht darum, dass der letzte Beleg richtig ist, sondern dass wir am Ende des Tages einen Kaufpreis haben, der dann auch viel ausgehandelt wird zwischen den Parteien. Das wird nie in dieser Größenordnung mathematisch genau berechnet, sondern ich habe eigentlich fast immer, selbst wenn ich eine Bridge baue, irgendwann den Punkt erreicht, dass die Leute sagen, ach komm, wir machen jetzt einen glatten Betrag und dann ist gut gewesen. So, ne? Und ich muss also sozusagen, da wo es wirklich wichtig ist, da muss ich wirklich tief reingehen und da wo es nicht so wichtig ist, da muss ich Lösungen finden, mit denen alle leben können. Und das ist am Ende des Tages was, wenn ich in so einem sehr, sehr professionellen Setup bin und ich habe sehr viele Leute, die eben in diesem professionellen Mindset da an so einen Deal rangehen, dann kann das leiden. Ja? Und eine Sache finde ich auch nicht unwichtig. Wir haben ja halt bei uns so ein Ansatz, dass wir sagen, wir können Risiken ja ganz gut auch auf unserer Seite tragen, weil es ist irgendwie unsere Bude und die Risiken trage ich ja aufs eigene Risiko. Und dann kann ich am Ende des Tages dem Unternehmer auch einfach gewisse Dinge komplett abnehmen und gehe dann in eine Verhandlung rein. Oft verstehen die das ja gar nicht, also gar nicht, weil sie es nicht intellektuell verstehen, sondern weil sie es in dem Moment gar nicht verstehen wollen, sondern die sagen halt so, ja, jetzt sieh zu, dass der Vertrag irgendwie unterschriftsreif wird und dann gehst du halt rein und dann verhandelst du das, ja. Und das ist natürlich in einem ganz großen Setup gar nicht möglich, ja, weil da das Risiko viel zu groß ist und dann brauche ich viel, viel mehr Rückversicherungen. Und wenn ich das gewöhnt bin, mich ständig rückzuversichern mit der Rechtsabteilung, da vielleicht noch ein Board mitentscheiden muss und so weiter, dann ist das gar nicht so leicht zu übersetzen in so einen Unternehmertypen, dem ich am Ende des Tages sagen muss, hier, guck mal, wir gehen da jetzt links, weil das ist richtig und rechts gibt's zwar auch, aber wir gehen jetzt trotzdem links, ne? Und das ist das, was wir gespiegelt bekommen, sowohl auf Buy als auch Sell Side, dass das einfach die Leute wollen. Die wollen nicht jede letzte Mini-Entscheidung treffen, die sie am Ende nicht wirklich einschätzen können, sondern die wollen an die Hand genommen werden. Die wollen da, wo es wirklich relevant wird, da wollen sie die Entscheidung treffen und den Rest, den sollen die Anwälte oder halt dann die Steuerberater im Endeffekt irgendwie wegmachen. Ne?
Okay, da haben wir, glaube ich, einmal rausgearbeitet, wo die Risiken von zu professionellen Beratern liegen. Jetzt haben wir ja umgekehrt das Thema, was du, Christoph, auch schon angesprochen hattest. Mitunter sind auf der Gegenseite, nennt es nicht unprofessionelle, sondern mal unerfahrene Berater. So, ihr sagt, es ist wichtig, dass auf beiden Seiten erfahrene Berater sind. Da wird es sicherlich Kollegen geben, die sagen, finde ich doch eigentlich ganz gut, wenn auf der Gegenseite jemand ist, der nicht so viel Erfahrung hat, kann ich für meinen Mandanten mehr rausholen. Was ist daran falsch?
Das ist tatsächlich das, was wir auch häufiger hören. Das Problem ist nur, dass ich bei mangelnder Transparenz unter Umständen Prozess sehr lange führe und die Gegenseite hat gar nicht so richtig verstanden. Wir hatten das zum Beispiel mal Thema Nachrangdarlehen. Na, da ging es um Verkäuferdarlehen und das sollte mit einem Nachrang belegt werden. Und dann wurde der LOI auch unterschrieben, die Gegenseite war nicht beraten. Und irgendwann im Laufe des Prozesses haben die überhaupt verstanden, was das bedeutet. Ja, und dass das natürlich ein Risiko mit sich bringt und dann wäre der ganze Prozess beinahe gekippt. Und deswegen sind wir Freunde davon, dass beide Seiten professionell beraten sind und beide Seiten auch wissen müssen, was sie da unterschreiben. Weil dann natürlich die Basis dafür, dass ich weitermache, viel günstiger ist. Plus, das ist ja häufig in den Fällen nicht so, dass der Unternehmer dann sofort weg ist. Dafür ist es viel zu sehr auf ihn konzentriert. Das heißt, ich habe ja häufig eine Phase, wo ich dann tatsächlich noch zusammenwirke. Ja, also wo der ehemalige Unternehmer schon noch mit dabei ist. Und auch deshalb ist es ja im Interesse aller Beteiligten, dass man sich jetzt nicht, ne, vorher irgendwie jedem das letzte Bütterchen da noch vom Brot nimmt, sondern dass man so ein bisschen fair und transparent ist. Klar, geht nicht darum, Sachen zu verschenken, aber den Deal so gestaltet, dass der andere schon versteht, was da passiert.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, mir ist in meiner ganzen Karriere zumindest noch kein Fall untergekommen, in dem ich mit so winkeladvokatischen Zügen Dinge zu verstecken oder sowas wirklich einen ernsthaften Mehrwert erlangt hätte. Ja? Wir hatten schon mal einen Fall gehabt, da haben wir einen Kaufpreisteil dreimal bekommen, aber da waren professionelle Berater auf der Gegenseite, das ist ein anderer Fall. Aber jetzt auch nochmal hier für diesen Fall, wir hatten auch schon Fälle gehabt, da ist der Verkäufer von seinen Beratern sozusagen nicht genügend an die Hand genommen worden und dann ist sehr lange über Kaufpreise geredet worden mit einer klassischen Equity Bridge, die dann aber am Ende des Tages dazu geführt hat, dass der Kaufpreis netto viel niedriger war als das, was die Verkäufer erwartet haben. In dem Zeitpunkt waren aber schon wirklich etliche Stunden von unserer Seite in diesen Deal reingeflossen, ja, die dann am Ende des Tages, weil die Verkäufer gesagt haben, ja, aber dafür will ich nicht verkaufen, umsonst waren. Ja, also gerade Broken Deal Kosten kann ich meines Erachtens durch eine frühe Expertenmeinung an den richtigen Stellen auch vermeiden, weil es bringt weder Käufer noch Verkäufer was, wenn ich lange am Ende des Tages aneinander vorbeirede. Ja, und ich glaube, gerade früh ist das meines Erachtens insbesondere bei dem Thema Kaufpreis, da braucht man früh einen guten M&A-Berater oder einen guten Steuerberater, der einem das gut erklären kann. Da sind oft die Anwälte die Falschen. Und wenn ich viele Anwälte sehen das nicht als ihre Kernaufgabe, auch wenn sie mit im LOI mitgenommen werden. Und dann ist das sozusagen vielleicht der Anwalt, der einen schon lange begleitet hat, aber man hat so eine Kaufpreissystematik noch nie gemacht und der weiß zwar, was ein Asset-Deal ist und was ein Share-Deal ist, aber am Ende hat er sowas noch nicht gemacht und der Steuerberater nicht früh genug mit ins Boot geholt. Vielleicht gibt's keinen M&A-Berater dann redet man möglicherweise aneinander vorbei. Also ich glaube, dass Broken Deal und Vertrauensverlust die zwei wichtigsten Punkte sind, weswegen man frühzeitig professionelle Berater haben sollte, weil das Vertrauensverlust-Thema meines Erachtens gerade bei den kleineren Deals eines ist, wo ich wirklich schon Dinge erlebt habe, dann, wir hatten einen Fall gehabt, da ist auch, war viel Emotionalität mit im Spiel, aber da war das Problem, werden wir vielleicht nochmal drauf kommen, da ist kein richtiger Datenraum da gewesen. Und dann ist ganz zum Schluss nochmal was in diesen Datenraum hochgeladen worden. Und das hat dann zu so einer großen Verunsicherung auf Verkäuferseite geführt, ja, weil die das irgendwie nicht überblickt haben, dass die kurz davor waren, in der Beurkundung noch irgendwie den Deal platzen zu lassen, sind dann auch heulend aus dem Raum gerannt und so. Aber das war einfach so eine Situation, wo ich sage, da ist am Anfang an der falschen Stelle gespart worden und das hat uns hinten raus wirklich einen Zittermoment gebracht. Du bist dann noch rausgegangen, Steffi, und hast dann die Frau beruhigt. Das fand ich jetzt nicht so meine Fähigkeit, aber sozusagen, das sind halt die Besonderheiten solcher Deals. Das würde dir nicht passieren, wenn du ein professionelles M&A-Team auf beiden Seiten hast, sondern das sind dann halt die Leute, die mit dem eigenen Unternehmen, was sie mit dem eigenen Namen aufgebaut haben, mit dem eigenen Geld arbeiten.
Okay, da sind wir schon beim LOI gelandet. Vor all dem steht erstmal eigentlich ein NDA oder doch nicht immer in dem Segment, Stefan?
Doch, auf jeden Fall. Empfehlen wir immer, jetzt kann man sagen, das ist je nach Ausgestaltung auch vielleicht ein zahnloser Tiker, aber wir würden es niemals ohne NDA empfehlen. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Also das ist jetzt wirklich das billigste.
Ja, nein, aber ich glaube, da ist ein großes Risiko, weil ich die Gespräche beginnen und ich habe das Gefühl, dass oft nicht verstanden wird, dass man an der Stelle tatsächlich vielleicht mal jemanden haben könnte, der ein malicious intent hat. Ja, also ich kann mir halt Informationen im Rahmen eines DD-Prozesses aus einem Unternehmen raussaugen, was den Wert dieses Unternehmens danach tatsächlich schmälert. Und da haben wir halt leider schon echt Punkte gesehen, wo das gemacht wurde. Jetzt nicht so sehr im Transaktionsprozess, sondern sozusagen, wo wir viel zu spät in solche Situationen reingeholt wurden, wo am Ende des Tages ein Wettbewerber sich Informationen rausgezogen hat. Und wenn ich da gewisse Informationen einmal verloren habe, die kriege ich nie wieder. Das sei es nur Kundenkontakte und oder Mitarbeiterinformationen. Ne? Und deswegen würde ich sagen, gerade das, ich glaube, das passiert bei Großkonzernen nicht. Ja, also da sind viel zu viele Compliance-Abteilungen mit beschäftigt und die Leute, die haben da auch nicht genug zu gewinnen. Aber in dem kleinen Segment, die Leute haben was zu gewinnen. Ja, also und da gibt's dann halt doch den einen oder anderen, der sagt, ja, ist ja nicht mein Problem, wenn du kein NDA schließt. Ne, das Gesetz sagt heutzutage auch Geschäftsgeheimnisgesetz. Nur die Informationen sind geheim, die du auch entsprechend schützt. Wenn du sie nicht schützt, selber schuld. Ja, das ist ja 2018 geändert worden. Also insofern, da muss man wirklich sagen, kriegt man überall her, die Teile, die sind wenigstens, dass man was hat. Ja, also, und die kann auch am Ende des Tages jeder Notfall mein Steuerberater mir irgendwie herstellen. Ja, also da wäre wirklich frühzeitig dran zu denken, dass man das macht. Ja,
weil die Fälle haben wir immer wieder, ne, dass die Leute kommen und sagen, und ich habe auch schon einen potenziellen Erwerber und der hat auch, und dann fragen wir, was hat er schon bekommen? Und dann hat er gefühlt so schon die letzten 5 Jahre komplett offengelegt. Ja, ein bisschen schwierig.
Okay. Dann, wenn die Gespräche funktionieren, wird irgendwann der LOI formuliert und ist im Prinzip vollkommen unverbindlich und zementiert in der Praxis aber ja doch schon einfach eine Struktur.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der LOI ist das wichtigste Dokument, abseits natürlich dann der Definitive Documents, aber den LOI darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Der ist auf der einen Seite ein wirtschaftliches Dokument und das ist, richtigerweise ist er das, ja. Und diesen Teil, das darin ein Kaufpreis steht, dass darin steht, was ich bekomme und wie lange ich noch arbeiten muss und so weiter. Das ist sicherlich etwas, was jeder Unternehmer formulieren kann. Das ist etwas, was die Leute verstehen. Aber daneben ist der LOI eben trotz dieser wenigen Worte, die da drin stehen, ein hochgradig technisches Dokument. Ja, der ist nämlich der letzte Punkt eigentlich, in dem ich die Struktur des Kaufvertrages oder der Transaktion als solches sozusagen festlege und damit auch die ganze steuerliche Frage der Gestaltung eigentlich mit beinhaltet. Ja, und er ist eben, gerade wenn ich Kaufpreise, Fixkaufpreise, Nicht-Fixkaufpreise darin festlege, etwas, gegen das ich später nur noch sehr, sehr schwer anargumentieren kann. Und die sozusagen rechtliche Verbindlichkeit, klar ist der nicht rechtlich verbindlich, aber er ist halt aus einer Verhandlungssicht unglaublich verbindlich. Ja? Und es ist wirklich immer wieder eine Schwierigkeit, da wieder reinzukommen. Und da ist mein Plädoyer wirklich zu sagen, holt euch jemanden frühzeitig, nicht lange, das geht nicht drum, dass die irgendwie 100 Stunden auf dem LOI verbringen, aber da wird meines Erachtens, und deswegen machen wir LOIs auch immer nur selbst, das wird nicht abgegeben an irgendwelche Associates und so, weil da wird unser gesamtes Erfahrungswissen fließt da rein. Ja, und das braucht nicht lange. Da geht es nicht drum, irgendwie sozusagen sich da 100 Stunden drüber zu grübeln, wie man es machen möchte. Aber an der Stelle sozusagen mache ich die Weichen, die ich dann später lange, lange ausbreite sozusagen.
Ist das denn eure Empfehlung, den wirklich dann schon so detailliert zu machen, oder hält man nicht ein paar Dinge noch bewusst in der Schwebe? Wäre ja die andere Variante.
Ja, mir geht's gar nicht so sehr um Details. Also der soll nicht lang werden und der soll vor allem nicht so ein SBA in Kleinform werden, ja. Aber es geht darum, zu dem Zeitpunkt bewusste Entscheidungen zu treffen, ja. Und die bewusste Entscheidung kann sein, ich lasse es offen, ja. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Gesellschaft dasteht. Als Käufer, je fester ich jetzt den Kaufpreis zerre, desto schwieriger komme ich nach einer festgestellten DD-Finding da wieder raus. Ja, also wir hatten einen Fall gehabt, da ist ein Unternehmen, wollte gekauft werden, Medizinprodukte-Unternehmen, und da war es so, dass der Multiple auf ein voll integriertes Medizinprodukte-Unternehmen, also wirklich sozusagen sehr technologisch festgelegt wurde, und in der DD haben wir festgestellt, das Unternehmen ist eigentlich 70% Handelsware. Ja? So, und wenn du aber einmal jetzt im LOI schon den Multiple festgelegt hast, ja, wie willst du, jetzt musst du dann wirklich das Ganze wieder aufmachen, ne? Und das war halt, das war ein Thema, wo dann auch da waren wir auch auf Buy-Side gewesen, wo dann auch der Vorstand nicht mehr ran wollte, ja, verstehe ich ja auch, weil da muss man die gesamte Verhandlung wieder aufmachen, und dann war auch irgendwie ein Zeitdruck da, aber das sind so Sachen, wo ich dann halt sage, okay, wissen wir wirklich, können wir das heute schon festlegen oder können wir das nicht? Also mir geht's nicht drum, den LOI zu überfrachten, mir geht's drum, die einzelne Entscheidung, die ich im LOI treffe, vor einem sozusagen Erfahrungswissen zu treffen.
Wie passiert es denn in der Praxis? Also wenn ihr nicht in einem frühen Stadium mit dabei sind auf der Verkäuferseite, wer verhandelt denn tatsächlich diesen LOI? Macht der Unternehmer das tatsächlich häufig selbst, ja, oder hat er dann vielleicht seinen Steuerberater, der alles Mögliche kann, aber vielleicht M&A jetzt nicht in der Expertise? Wie kann ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch. Also entweder der Unternehmer macht das selbst, weil er vielleicht eh ungern anderen Leuten vertraut, ne, und die Dinge selber in die Hand nimmt, und natürlich auch mit der These, ich kenne meinen Unternehmer am besten, völlig recht habe. Ich kenne das Unternehmen nicht besser als er. Ich kenne ja nur eher die Transaktionsstrukturen besser als er, und da kann ich unterstützen. Ja. Oder er macht das mit seinem Steuerberater, der ihn über die Jahre hinweg total professionell und super begleitet hat, der aber dieses Feld noch nicht kennt und dann vielleicht auch bestimmte Tücken nicht sieht. Und das ist für uns problematisch, so wie Christoph schon sagte, wenn der LOI schon unterschrieben ist, weil dann ist es sehr, sehr schwer, gegen die vereinbarten Sachen wieder anzurennen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also entweder es selber zu machen, weil eben da wenig Text drin ist und das Dokument liest sich nicht sehr juristisch, ja. Auch weil unten drunter steht, es ist rechtlich nicht verbindlich, ja. Und das ist ja auch richtig. Und das aber sozusagen, das ist jetzt wieder das Problem, dass eben juristische Dokumente, man glaubt ja immer, man würde die verstehen, nur weil die Sprache benutzen, mit der wir auch sprechen. Aber die juristische Sprache steckt ja nur da drin, ja. Und ich muss sozusagen die Erfahrung, was das bedeutet, die muss ich im Endeffekt ja mit reinlesen, ja. Und das ist die Komplexität. Deswegen ist es so, dass viele Unternehmer sagen, ich kann sowas formulieren, oder sie bekommen einen Vorschlag von dem Käufer und dann gehen sie den nur mit durch. Das können sie einschätzen. Aber eben, sie wissen nicht, was sozusagen in diesem M&A-Prozess noch auf sie wartet und was sozusagen diese Festlegungen, die sie jetzt getroffen haben, ausschließen im Endeffekt. Es geht ja immer um das an Möglichkeiten, die ich mir nehme. Ne? Darum geht es ja am Ende des Tages. Ne?
Jetzt hattest du gerade ein Beispiel dafür gebracht, dass in der Due Diligence noch was auftaucht, was eigentlich fundamental was verändert. Von daher ganz gutes Stichwort. Diese Due Diligence, wie sollte die im Small-Cap-Segment sein? Da kann man unfassbar viel Geld ausgeben. Man kann aber auch sehr viel Geld ausgeben, wenn man nicht richtig hinguckt, nämlich für das Falsche, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also was ist da die richtige Abwägung?
Ich glaube, man muss sich fragen, was eine Due Diligence bringen soll. Ja? Due Diligence ist ja erstmal eine Idee, die aus einem Bereich kommt, in dem Menschen fremdes Geld verwalten. Ne? Daher kommt, ich muss meine Diligence entsprechend sozusagen wahrnehmen, ja. Und das kommt ja am Ende aus einer Konzernwelt, wo eben jemand eingesetzt ist, der fremdes Geld sozusagen verwaltet. Wenn ich eigentlich weitgehend eigenes Geld verwalte, und das haben wir ja oft, dass auch die Käufer sozusagen nicht unbedingt eingesetzte Geschäftsführer für andere Gesellschafter sind, sondern eben auch mit eigenem Geld kaufen, dann muss ich mich fragen, was soll mir diese Idee bringen? Ja, also was für einen Mehrwert will ich dadurch haben?
Das heißt, ich soll mich auf den Erkenntnisteil konzentrieren und den Cover-Your-Ass-Teil, den kann ich vernachlässigen.
Ganz genau, ja. Und auf der anderen Seite genauso, wenn ich sozusagen von vornherein vorhabe, eine WI-Versicherung abzuschließen, und das wird ja immer mehr auch im kleineren Bereich interessant, einfach um besser schlafen zu können, ja, dann brauche ich da sozusagen, dann habe ich einen anderen Adressaten mit meinem DD-Bericht, ne? Nämlich plötzlich mehr die Versicherung als den sozusagen derjenige, der es selber wissen will. Auf der anderen Seite, ganz wichtig wiederum für Integrationsprozesse, sind bei uns die DD-Teile, die mir eigentlich aufzeigen, wie kriege ich, also ne, viele unserer Mandanten fangen mit dem PMI-Prozess eigentlich schon im DD-Bereich an, weil wir sagen, wir gucken uns auch Prozesse an, wir gucken uns auch an, wie ihr nachher mit diesem Unternehmen interagiert. Also ne, Buchhaltung, haben die Belege noch physisch, werden die noch irgendwo hingebracht, ja? Oder eben die Digitalisierung, ne? Also was tut das mit dem Unternehmen, wenn du da ein komplett neues ERP draufknallst, ja? Ich glaube, der juristische Teil, der wird mehr so, droht uns da was, womit wir uns länger noch auseinandersetzen müssen? Oder sind wirklich die Werte, die ich hier kaufe, da? Ne? Also ist IP da? Habe ich irgendwie große Arbeitnehmerprobleme? Sind da noch irgendwelche Leichen im Keller? Dieses Ganze, was ich dann auch im SPA gestalterisch löse. Also ne, die ganzen Sportwagen, die da noch im Unternehmen sind, die ich rausnehmen muss. Die Aktien, die im Privat gehören, die irgendwie raus müssen. Das sind ja so Findings, die wir ganz oft haben, ne? Die jetzt nicht irgendwie böse sind, die muss ich halt nur lösen, ja? Weil das muss nur ein gemeinsames Verständnis für, und dann muss man wissen, welche Töchter und Söhne alle noch beschäftigt sind und eigentlich nur ihr Studium damit finanziert wird. Und dann muss ich das halt irgendwie lösen, so, ne? Das sind ja die normalen Fälle, die wir da draußen sehen, so, ne? Da ist ja nicht irgendwie ein Umweltschaden, den ich plötzlich finde, sondern das sind solche Themen, die ich am Ende lösen muss, ja? Und dann muss, glaube ich, zwischen dem Berater und dem Beauftragenden für die DD darüber gesprochen werden, was ich erwarte, weil, wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der sagt mir, ich will eine Red Flag DD haben, es steht ja nirgendwo, was eine Red Flag DD ist, ja. Und da muss ich vorher darüber reden, was ist deine Erwartungshaltung, was darf das Ganze kosten? Wir haben in kleinen Bereichen, machen wir teilweise DDs, die dürfen nicht mehr als 10.000 Euro kosten, ja. Da musst du mal überlegen, was du dir ein Unternehmen angucken kannst, für 10.000 Euro, ja. Mit Tax, Legal und Financial, ja. Also das ist, da reden wir dann wirklich drüber, wir identifizieren jetzt zwei, drei Dinge, die gucken wir uns ein bisschen näher an und den Rest können wir uns nicht angucken, ja. Genauso, wenn dann plötzlich Banken mit im Spiel sind, natürlich mache ich dann eine DD eher darauf hin, dass die Bank sich das nochmal anguckt und durch ihre Gremien durchbringt, ja. Also ich glaube, es ist total wichtig, den Scope der DD klar zu definieren und auch klar darüber zu reden, was beinhaltet das und was beinhaltet es nicht, ja. Und dann halt unser Ansatz, weniger Zeit auf das Ganze verschriftlichen, mehr Zeit auf das sozusagen Herausfinden von Themen und Lösungsvorschläge erarbeiten. Ja.
Was sind denn die typischen Red Flags, die ich suche?
Ja, also vielleicht noch einmal kurz, wo das nämlich schon anfängt, ist bei der Anforderungsliste für die DD. Ne? Also wir erleben das häufig, wenn wir irgendwie im Sales-Side sitzen und dann kriegen die Mandanten eine DD-Liste, die ist irgendwie für einen Großkonzern und da kann ich jetzt mal 80% der Fragen rausschmeißen, weil die überhaupt nicht relevant sind. Also da achten wir drauf, die ist immer individuell auf den Fall zugeschnitten, dass wir die Fragen stellen, die relevant sind, weil der Unternehmer ansonsten schon, bevor die DD losgeht, eigentlich keine Lust mehr hat. Er sagt, ihr fragt mich hier 1000 Sachen, das habe ich alles nicht, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht. Das ist eh immer so die schlimmste Kritik, die wir da haben können. Das vielleicht nochmal einmal so ergänzt. Das finde ich nochmal recht wichtig. Und bei dem Red Flag, was wir im Mittelstand total häufig haben, ist einmal das, was Christoph eben sagte, dieses Thema verdeckte Gewinnausschüttung. Da sind noch irgendwie Familienmitglieder, da sind Sportwagen. Da ist ganz häufig dieses Thema, sind eigentlich überhaupt alle Vermögensgegenstände im Unternehmen. Also wie häufig haben wir das, dass die Marke eigentlich auf die Privatperson angemeldet ist? Dann haben wir steuerlich eine Betriebsausspaltung. Das kriegen wir gelöst. Das müssen wir nur vorher mal machen. Also das ist so ganz viel, was man identifizieren kann. Bei den Grundstücken teilweise auch schon erlebt, irgendwie falsch bilanziert, ne, in der Gesellschaft bilanziert, ne, im Grundbuch eingetragen war, aber dann doch eher privat. Also diese Vermischung zwischen Privat und Unternehmen, die ist natürlich in einem Large Cap überhaupt nicht gegeben. Und das ist so eine Schnittstelle, die haben wir natürlich ganz, ganz viel, ne, wo wir so ein bisschen drauf gucken müssen.
Das kann ich alles verstehen, aber ist das größte Risiko nicht, dass das Unternehmen ohne den Unternehmer schlicht nicht mehr funktioniert, weil es so auf ihn zugeschnitten ist?
Ja, aber ich glaube,
findet man das im Zweifel raus?
Ja, aber genau, das ist am Ende des Tages tatsächlich, glaube ich, eine Aufgabe, die wir nicht lösen können. Das ist etwas, was wir mit den Mandanten immer sehr, sehr im Detail besprechen. Ne? Wie sehr hängen die Mitarbeiter an dem? Wie risikobehaftet ist das, dass der im Notfall einfach auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Ganze nochmal macht? Klar, Wettbewerbsverbote, wir haben Themen, dass irgendwie dann die Kinder das Gleiche nochmal neu machen oder sowas. Und das sind Dinge, die wir mit dem Mandanten besprechen, aber das ist nichts, wo ich am Ende des Tages weder vertraglich über ein SPA noch über sozusagen rechtliche Konstrukte das lösen könnte. Ja, das ist ein Risiko, was ich beim Kauf eines solchen Unternehmens sozusagen eingehe. Und am Ende kann ich es nur lösen, indem ich ein Interessenalignment zwischen Verkäufer und Käufer schaffe. Das kann ich über Earnouts schaffen. Das kann ich über eine längere Beschäftigung schaffen. Das kann ich über eine Hochbeteiligung an meinem eigenen Erwerbsvehikel schaffen. Ja, da werden ja da draußen auch die verschiedensten Lösungen gefahren. Ja, am Ende geht es darum, den emotional an mich zu binden. Und ich bin immer der Meinung, die besten Verträge sind diejenigen, wo die Interessen so lange wie es geht irgendwie gleich laufen. Also ne, ein Earnout ist immer dann am besten, wenn der Erwerber und der Verkäufer das gleiche Interesse daran haben, dass diese Zahlen gut sind. Ja, und das ist eben, dass es nicht darum geht, sozusagen jetzt irgendwelche Teile in einen anderen Konzern zu verschieben, sondern dass das am Ende des Tages für beide am meisten Sinn macht, wenn es da bleibt, wo dann auch die Zahlen berechnet werden. Ja. Also ich glaube, diesen Grundsatz, der Unternehmer ist für ein Unternehmen so wichtig, das haben unsere Mandanten, die auf Käuferseite sitzen, relativ gut im Blick, weil das deren Geschäftsmodell ist. Ja, also wenn du im Small-Cap-Bereich kaufst und dir ist nicht klar, dass du weitgehend so das Lebenswerk eines Menschen kaufst, ja, dann bist du in dem Bereich nicht lange tätig. Ja, also das muss dir klar sein. Und natürlich dann die sozusagen die Frage, wo zeigt sich diese enge Bindung an den Unternehmer? Ja, die kann man irgendwie, die kann man sich angucken. Ja? Also das hat aber wenig bei uns zu suchen, sondern das wird dann irgendwie geguckt, okay, die haben ihre ganzen Lieferanten in Spanien und der eine von denen ist Spanier und der fährt immer nach Spanien. Ja, so, das ist natürlich eine Sache. Soll ich mir jetzt einen Spanier anstellen, der ständig nach Spanien fährt, um die ganzen Leute abzuklappern? Das ist eine der Lösungen. Oder aber ich binde den lange an mich. Ja. Wenn das sozusagen, wenn ich das identifiziere als eins der wesentlichen Themen. Und das wird dann über die Management-Meetings gemacht. Aber auch da wieder, ne, wir sind im Small-Cap-Bereich. Wir reden jetzt nicht über einen DD-Prozess, in dem ganz fest Management-Meetings angesetzt werden. Unsere Mandanten, die in dem Bereich kaufen, die treffen sich zum Abendessen mit denen. Ja, das kriegen wir gar nicht mit. Das ist der normale Anbahnungsgang. Und in diesen Gesprächen, und dann besuchen sie die Firma, und in diesen Gesprächen bekommen die diese Informationen. Also, da sind wir weisen darauf hin, aber das ist nicht ganz unser Metier.
Also was wir natürlich schon machen, und da kann sich das schon zeigen, ist, dass wir im DD-Prozess uns die internen Kontrollsysteme, ne, also bei uns mal kurz IKS angucken. Das heißt, wir schauen natürlich schon, wie funktioniert der Einkauf, wie funktioniert der Verkauf, wie funktioniert das Personalwesen, wie funktioniert die Buchhaltung, wer kontrolliert eigentlich wen wann. Und wenn ich in jedem Sheet stehen habe, dass es der Unternehmer ist, dann ist das so ein leichter Hinweis darauf, dass wir in so einem Mikromanagement-Bereich sind. Und dass ich weiß, das mag lösbar sein, aber es muss gelöst werden. Ne? Also an solchen Stellen kann sich das dann schon zeigen. Natürlich hast du das immer wieder, dass du irgendwie Leute dabei hast, die so alle Sachen nochmal sehen wollen. Und das ist schon ein gewisses Indiz für die Art, wie das Unternehmen geführt wird. Ne? Und auch die Frage, kriege ich so einen Change-Prozess danach hin? Also was für Leute sind da? Was ist das für eine Altersstruktur? Habe ich ein paar der Key-People, die da rumlaufen, eigentlich kennengelernt und kann die Erwartungshaltung haben, wenn wir hier ein anderes Management draufsetzen, dann funktionieren die genauso gut oder vielleicht sogar noch besser, weil die darauf warten, dass die irgendwie endlich loslegen können. Das kann ja auch mal sein, das kann ja auch sehr positiv sein. Da kriegt man schon ganz gut irgendwie ein Gefühl für und das geben wir mit. Das ist nicht immer was, was man in Prosa in einen DD-Bericht schreiben kann. Da kann man so Hard Facts reinschreiben. Mhm. Aber so dieses Gesamtgefühl, was man so mitbekommt, das kommunizieren wir sehr oft und sind insgesamt im Prozess, ob gefragt oder ungefragt, sehr stark mit der eigenen Meinung dabei.
So, und das ist ja auch das, was wir sagen. Also ich meine, gerade wenn du dir als Unternehmer, der kauft, bestimmte rote Linien gezogen hast, ich sage immer, Leute, zieht euch eure Linien und überschreitet die. Ja, weil wir hatten den einen Fall gehabt, die sind über jede rote Linie zweimal drüber gestiegen und wir haben gesagt, Leute, das, weil da waren am Ende des Tages waren die Change-of-Control-Klauseln in einem der Hauptzuliefererverträge dann am Ende das Todesurteil für den Deal, ne? War auch so ein 25-Millionen-Deal. Und die sind über ihre eigenen roten Linien ständig drüber gestiegen, ja. Und wir haben immer nur gesagt, Leute, ihr habt doch gesagt, wenn das gegeben ist, dann hört er auf. So, ja, nee, wir sind so weit im Deal und so weiter. Also, ich glaube, das ist wichtig und wir sagen das unseren Mandanten immer sehr, sehr genau. Wir sagen, hör zu, wenn du das kaufst, ob dann am Ende des Tages die Kunden dir irgendwann abspringen, weil sie unbedingt mit dem Altunternehmer weiter hätten arbeiten wollen und die in so einem Konzern keine Lust haben, sozusagen integriert zu werden als sozusagen Kunden, das können wir dir nicht sagen. Das ist ein Risiko, ne? Und an den Stellen ist es halt einfach so, ich habe das vorher gesagt, ich glaube, da bist du irgendwann an dem Punkt, wo du das zumindest juristisch 0,0 lösen kannst, ja? Weil das lässt sich nicht, ich kann ja auch nicht sagen, irgendwie du kriegst deinen Kaufpreis nur, oder kannst versuchen, aber die wenigsten machen das mit, dass ich sage, du kriegst deinen Kaufpreis nur, wenn nach 6 Monaten noch mindestens 50% oder 70% der Kunden alle noch da sind. Ja, weil wie oft siehst du das im Small-Cap-Bereich, dass die gesamte Kundenbindung über Personen stattfindet. Und da gibt es nicht einen Vertrag, der den Kunden an das Unternehmen bindet. Das sind alles Kunden, die bestellen sozusagen auf Einzelbestellungsbasis. Ja, und da gibt's keine dauerhaften Verträge. Und wenn ich am Ende das, die bestellen halt, weil die den entsprechenden Ansprechpartner gut finden und weil die immer gut betreut worden sind. Das sehen wir super oft, dass dann am Ende des Tages im LegalDD-Bericht drinsteht, ihr habt keine Sicherheit. Das ist halt einfach so, ja. Da müsst ihr damit leben, weil mehr kriegt ihr nicht, ja.
Ja, okay, also das sind alles Dinge, die seht, kommentiert, kommuniziert. Vieles davon landet nicht im DD-Bericht. Die Financials dagegen schon. Da hören wir ja in dem Marktsegment schon häufig Klagen auf Seiten der Kaufinteressenten, dass es da einfach zu wenig gibt. So, jetzt mal eure Erfahrung. Ist das tatsächlich fehlendes Wissen oder ist das auch ein fehlender Wille zur Transparenz?
Es gibt beides. Also es gibt sowohl den fehlenden Willen zur Transparenz, auch das hatten wir, dass wir Mandanten sagen mussten, Leute, ihr müsst ein paar Unterlagen rausgeben, weil die Kaufpreisfindung sich sehr schwierig gestaltet, wenn man nicht eine Zahl gibt. Also das hatten wir auch. Ne? Ich brauche nicht in eine Kaufverhandlung gehen, wenn ich irgendwie dem anderen eigentlich nicht mal die Uhrzeit verraten will, dann sollte ich es besser lassen. Wir haben aber das auch, dass die Datenlage dürftiger ist, als sich das der Erwerber wünscht, was nicht heißt, dass sie für den Unternehmer schlecht ist. Das ist das so, was ich eingangs meinte, ne? Dann wird häufig geschrien nach einem Finanzreporting und dann wird vielleicht auch mal so ein bisschen herablassend geguckt, weil die das alles nicht haben. Und ich denke mir, ja, aber offenkundig ist er damit hervorragend zurechtgekommen, dass das für euch nicht passt, ist eine andere Sache. Dann müsst ihr es aufbauen und müsst euch einpreisen, dass ihr sowas aufbauen müsst. Also Jahresabschlüsse, klar, die sind alle da, aber das fängt schon an bei einer Planung. Ja, also der klassische Mittelständler, die Unternehmer, die wir betreuen im Small Cap, die haben das für sich schon ganz gut im Blick, was kommt und was nicht kommt. Die brauchen keine Cashplanung, die brauchen keine Ertragslage, die sie auf die nächsten 5 Jahre planen, weil sie sowieso verstanden haben, dass sie die nächsten 5 Jahre nicht planen können. So, ne, hätten wir immer gut gegangen und so gehen die da ran. Und das ist das, was wir unserem Mandanten auch immer sagen, fangt bitte nicht an, für so einen Prozess etwas zu erstellen, was ihr nie gemacht habt. Dann ist es halt nicht da. Punkt. Ist auch in Ordnung. Das ist dann einfach auch eine Aussage, aber ne, tut jetzt nicht so, als hättet ihr das immer, wenn das überhaupt nicht stimmt. Dann bleib ehrlich.
Ja, plus, ich glaube, wir haben auch die Fälle, in denen man wirklich sagen muss, wir reden über Unternehmen, bei denen im Hintergrund auch einfach menschliche Geschichten stattfinden. Und wir haben das ja im Nachfolgebereich immer wieder, dass sozusagen die erste Generation, die es aufgebaut hat, die gibt's nicht mehr. Jetzt ist die zweite Generation am Zuge. Die wollen das dann irgendwann verkaufen und die sind sich aber auch nicht immer einig. Ne? Also wir sehen dann doch auch die Situation, in denen Familien sich dann über die Details dieses Unternehmens nicht immer ganz grün sind. Und dann muss man sagen, dann ist manchmal einfach auch so, dass der Geschäftsführer, der die Bilanz aufstellt, dann irgendwie auch konfrontiert wird mit Fragen, dann verzögert sich das alles mit der Bilanzaufstellung, dann verzögert sich es mit der Bilanzfeststellung, Jahresabschlussfeststellung, weil ich am Ende des Tages irgendwie immer noch nicht darüber einig bin, ob das jetzt in Ordnung ist, was da irgendwie möglicherweise, das sind ja oft so emotionale Punkte, was weiß ich, der hat sich ein zu großes Auto gekauft oder da sind irgendwelche Lagerbestände, die irgendwie ich der Meinung bin, dass die anders zu bewerten sind und so weiter. Und da sagen wir dann halt auch oft, Leute, denkt dran, das ist ein M&A-Prozess, je geschlossener ihr hier reingeht, desto besser ist das für euch, ja, denn der Erwerber, der findet jede Art von Unsicherheit nicht lustig, ja, und aber gleichzeitig, wir sind im Mittelstand, wir sind in sehr menschlichen Situationen und damit muss man dann umgehen. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Diese fehlende Professionalität sozusagen von allen Parteien, die daran beteiligt sind, die muss man in solchen Situationen handeln. Das ist die Aufgabe.
Kommen wir mal zum Kaufvertrag. Was sind denn da die wirklich wichtigen Punkte für den Mittelständler? Kann man das so zusammenfassen?
Der Nettokaufpreis.
Punkt. Und es ist auch egal übrigens, wie man da hinkommt. Wir mögen das dann Equity Bridge nennen und über Working Capital und Reference Working Capital philosophieren. Das ist unserem Unternehmer auf der Sales-Seite völlig egal. Also dem ist ja nur wichtig, was steht am Ende drunter und wie ihr da hinkommt, ist mir völlig wurscht.
Ich glaube wirklich, Kaufpreis plus...
Einfach frustrierend sein, wenn ich so intelligent finde.
Genau, wenn ich weitermache, wie frei bin ich in meiner Art, wie ich weitermache? Also Mittelständler, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben, haben oft nie einen Chef gehabt in ihrem Leben. Bis auf so einen Studentenjob vielleicht, ja. Und wenn die als gestandene Unternehmer jetzt ihr Unternehmen verkaufen, in einen Konzern integrieren und plötzlich nicht nur einen Chef, sondern auch noch ein Board zu überzeugen haben, dann ist das für die emotional belastender als einiges anderes. Also ich glaube, das ist für die wichtig, sozusagen, wie geht's weiter in den nächsten 2 Jahren, die ich jetzt noch dabei sein soll. Das ist, und auf Käuferseite ist, glaube ich, das andersrum. Also sozusagen, wie halte ich den Unternehmer bei der Stange? Wie sozusagen ist das für den, also wie motiviere ich den, dass der weiterhin Lust hat, dieses Unternehmen für mich weiterhin zu betreiben? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, ansonsten, ohne jetzt meinen Bereich nach ganz vorne stellen zu wollen, aber Steuerklausel ist schon nochmal das, ne, wo wir auch am ehesten sehen, dass sich nachher aus dem SBA tatsächlich mal irgendwie Ansprüche ergeben, weil dann natürlich nochmal irgendwann eine Betriebsprüfung kommt, die was findet. Und wir da gesagt haben, da ist es halt total wichtig, dass wir super eng zusammenarbeiten, also Recht und Steuern. Ne? Also ich lese den gesamten Vertrag und nicht nur die Steuerklausel, und die Juristen sollen auch den gesamten Vertrag und zwar auch die Steuerklausel lesen. Also alle müssen alles kennen und das Wissen an der Stelle wirklich gut bündeln, weil es natürlich Quatsch ist, wenn in der Steuerklausel was steht, was sich widerspricht mit einem Passus, der irgendwo anders steht. Das sehen wir teilweise, wenn das auf der Gegenseite getrennt ist, also Steuern und Jura, und jeder fühlt sich für den Bereich des anderen nicht verantwortlich. Das kann für uns mal von Vorteil sein, war es in der Vergangenheit 2-3 Mal, aber das ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Punkt nachher im SBA.
Ja, weil die halt anders als, also Garantien, juristische Garantien, da wird ja mal lange drüber geredet, aber die Steuerklausel ist das, wo es eigentlich wirklich drum geht, weil die wird eigentlich in fast jedem Fall gezogen, weil das ist ja auch kein Streitpunkt, weil das sich sozusagen im Markt ja völlig etabliert hat, wie das funktioniert in der Steuerklausel. Das ist nachher hinten ein Abarbeitungsthema, ne? Und ansonsten vielleicht vom technischen Aspekt her, glaube ich, einen guten SBA, einen professionellen SBA macht aus, dass er, it doesn't take chances, ne? Also, dass der gesamte SBA am Ende des Tages in jeder denkbaren Konstellation smooth durchläuft, ja? Sozusagen nicht auf Prinzip Hoffnung bauen, sondern Systeme im SBA haben, gerade was Kaufpreis, Berechnung, Allokation, Auszahlung angeht, ja, bei denen sozusagen, bei denen alle, die drauf gucken, wissen, okay, woran bin ich gerade, ne? Und nicht irgendwie, das Unternehmen wird verkauft, dann wird irgendwann nochmal bezahlt, sondern wirklich sozusagen die beiden Interessen von Käufer und Verkäufer werden an der Stelle sehr, sehr ernst genommen und sozusagen, ja, gleichgeschaltet allein, ne? Das finde ich, macht einen guten SBA aus, dass dann sozusagen jeder zu jedem Zeitpunkt denkt, okay, ich bin gut aufgehoben, das Geld habe ich erst gezahlt, wenn ich wirklich bekommen habe, wofür ich bezahle, und umgekehrt, ne?
Also ihr seht mich ein bisschen überrascht, weil ihr den Klassiker, was Unternehmern angeblich wichtig ist, nicht erwähnt habt, nämlich, dass das Unternehmen in gute Hände kommt und der Unternehmer sich in seiner lokalen Kneipe auch nach dem Verkauf noch sehen lassen kann.
Das steht aber nicht im SBA.
Genau, der ist der Kaufvertrag viel zu spät. Also das muss der Unternehmer überlegen, bevor er in den Kaufvertrag einsteigt. Der Kaufvertrag selber ist ein technisches Dokument, was hinten aus die Abwicklung schafft. Ob jemand verkaufen möchte, das wird meines Erachtens viel früher, und an wen er verkaufen möchte, wird viel früher entschieden
als der Kaufvertrag. Aber mitunter, so kenne ich zumindest, ist dem Unternehmer ja auch wichtig, dass der Käufer ein paar Garantien gibt, gerade was nicht passiert.
Siehst du, finde ich, relativ selten. Ja? Als wirkliche Beschäftigungsgarantien für Mitarbeiter etc. siehst du es selten. Warum siehst du es selten? Weil ganz selten der Unternehmer mit dem Closing ausscheidet. Und der Unternehmer in diesen Konstellationen auch selten einen zweiten Geschäftsführer mit an die Seite gestellt bekommt, so dass er noch für eine ganze Weile die Integration ja selber führt. Ja? Und diese Verantwortung also nicht ab Tag 1 abgibt und dementsprechend für diesen Change-Prozess und diese Überführung selber sozusagen Verantwortung übernehmen kann und darf. Ja? Und ich glaube, das ist wir haben ja heutzutage im Nachfolgebereich ein riesiges Problem, entsprechende Unternehmer zu finden. Ja? Das ist ja nicht so, dass es keine Targets gäbe. Es gibt zu wenig Unternehmer. Ja? So dass sozusagen jeder Käufer eigentlich ein Rieseninteresse daran hat, den Unternehmer noch eine Weile mitzunehmen, bis das Ganze integriert ist. Also deswegen sehe ich das tatsächlich nicht so häufig, dass das im Endeffekt groß gefordert würde.
Und ich habe natürlich mittlerweile auch einen Markt, wo ich gar nicht so sehr als verkaufender Unternehmer die Sorge haben muss, dass die Beschäftigten nachher kein Plätzchen mehr haben, sondern umgekehrt ich als Erwerber in nicht seltenen Fällen genau das Personal haben will und ich eher als Erwerber die Sorge habe, dass die Leute gehen können, ne, wenn ich da drauf sitze. Also ich hätte viel lieber, habe ich gestern noch mit einem diskutiert, die hätten gerne die Garantie, dass bestimmte Personen bleiben, wo ich denke, nee, weil was weiß ich, ob die bleiben oder nicht, das werden wir nicht garantieren. Ja, aber es ist, das Bedürfnis ist eigentlich eher auf der Erwerberseite, weil das sind die People in der Regel, für die ich zahle, also insbesondere in Dienstleistungssegmenten. Ne?
Hm. Was sind denn Punkte, die in einem professionellen Kaufvertrag üblicherweise drinstehen, für den Unternehmer aber erstmal schwer zu verstehen sind oder vielleicht auch schwer zu akzeptieren sind?
Also ich sehe immer wieder, dass die juristischen Formulierungen betreffend Garantien einen hohen emotionalen Backlash haben. Für mich als Jurist völlig unverständlich, in Anführungszeichen, aus einer technischen Sicht natürlich, aber ich weiß natürlich, woher das kommt. Und da braucht es eine gute Übersetzung durch den Anwalt. Ja? Man muss also dem Unternehmer frühzeitig in so einem Prozess sagen, hör zu, da kommt jetzt ein technisches Dokument, da stehen ganz viele böse Sachen drin, das ist nicht böse gemeint, das ist am Ende des Tages Kaufpreissicherung, das müssen die da reinschreiben und wir verhandeln das so weit runter, dass du das am Ende tragen kannst. Gleichzeitig ist am Ende das, was in diesen juristischen Dokumenten drinsteht, für die Unternehmer oft so eine Art Misstrauensbeweis. Na, aber ich habe denen doch alles gezeigt, die konnten sich doch alles angucken, was wollen die denn jetzt noch für Garantien von mir haben? Ja, dieses ist, ich glaube ich, nicht intuitiv verständlich, dass Garantien ja die Fälle absichern, die ich nicht gesehen habe, ja, so dass sozusagen, also das ist ja genau die Idee dahinter, dass sozusagen ich alles gezeigt bekomme und dann in dem Zweifel auch keine Garantien mehr ziehen, weil ich habe, gibt ja nichts, was verborgen ist, ja, aber das ist sicherlich was, wo oft ein höherer Erklärungsbedarf von Seiten der Berater besteht und ich glaube, was für die Unternehmer auch wiederum nicht intuitiv verständlich ist, ist die Art, wie ich zum Nettokaufpreis komme. Weil dieses Unternehmenskaufsystem mit einem Enterprise Value, den ich auf den Equity Value ableite, das ist für viele schon sozusagen nicht ganz so einfach zu begreifen. Und dann muss man ja auch oft sagen, die Leute schleppen oft viel, viel vorgetragenen Gewinn vor sich her, ja, der sich halt nicht in Liquidität ausdrückt, ja. Und dann sagen sie, ja, aber die Gewinne, die ich gemacht habe, die will ich doch haben. Ja, und da musst du denen erklären, ja, aber wenn du die Gewinne nicht rausbekommst, weil du keine Liquidität hast, ja, und auch nicht jetzt einen riesigen Forderungsbestand hast, dass du es über das Working Capital irgendwie ausbezahlt bekommst, ja, wo willst du die jetzt hernehmen? Also die Leute bezahlen dir am Ende des Tages einen Ertragswert und dann ist halt die Frage, ob das noch da ist, ne? Also.
Und der ist halt höher, wenn er eigenfinanziert ist, ne? Also muss ja umgekehrt denken, deswegen wird dir nichts abgezogen. Ja, also wenn du es nicht mit deinem Eigenkapital, sondern mit Fremdkapital finanziert hättest, würden die Leute dir das abziehen. Ne? Kann man ganz gut erklären, kaufst ein Haus und nimmst die Verbindlichkeit mit von 200.000, dann würdest du die dir abziehen, die würdest du dem anderen hier nicht noch zahlen. Dann ist es auch häufig ein bisschen verständlicher, weil Hauskauf ist dann doch was irgendwie etwas transparenter ist. Das muss man manchmal an der Stelle übersetzen. Und das ist tatsächlich auch wieder der Punkt, weshalb wir darauf kommen, hey, dann hilft es, wenn auf beiden Seiten professionelle Berater sind. Weil auch uns hilft es ja, wenn auf der Gegenseite ein Jurist, ein Steuerberater ist, der seinen Mandanten genauso mitnimmt, als dass ich jemanden habe, der total verunsichert ist und der auch keinen Berater hat, der ihn da durchführen kann. Das ist auch für unseren Prozess schädlich. Ja, weil am Ende des Tages kommt der Deal vielleicht nicht zustande aufgrund hoher Unsicherheit. Uns vertraut er im Zweifel des Falle auch nicht, was ja in Ordnung ist. Also sind ja auch nur mal die Gegenseite. Ja.
Ja, und dann nochmal die Garantien. Also ich halte juristische Garantien für absolut überbewertet in M&A-Prozessen, insbesondere im Small-Cap-Bereich. Ja, weil dass die, erstmal müssen sie überhaupt greifen, dann müssen sich die Leute überhaupt streiten wollen, also was die auch oft nicht wollen. Also insofern, und gleichzeitig ist es aber so, dass Juristen, die nicht oft M&A machen, die Garantien halt als ihr Spielfeld betrachten. Ja, und dann wird auf Garantien gestritten, oft auch mit scharfem Schwert und zur Belastung der beiden Kaufparteien, ja, zwischen Juristen, ohne dass dieser Streit einen echten Mehrwert weder für den Käufer noch für den Verkäufer hätte, ja, weil oft eben dieser Teil der Formel Wahrscheinlichkeit des Eintritts überhaupt nicht besprochen wird. Ja, und dann wird da über Klauseln geredet und noch irgendwie ein Satz dazu und noch wieder eine Einschränkung. Und einer hat mal gesagt, ja, wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt, dass das eintritt? Ja, und das muss ich einem Unternehmer, der immer in Wahrscheinlichkeiten denkt, muss ich dem doch das sagen. Ja, ich muss dem doch sagen, hör mal zu, dass jetzt hier ein riesiges Compliance-Thema ist und die Kartellbehörden auf dem Tisch stehen. Das ist so klein mit Hut, die Wahrscheinlichkeit. Und ja, die Klausel ist nicht perfekt, aber vielleicht können wir die tragen und dann sagt er so, ja, Kartellrecht, habe ich noch nie in meinem Leben ein Problem mit gehabt, dann mach mal. Also da sage ich wirklich, wenn du da professionelle Berater hast, die auch ihre Mandanten gut beraten, ernst nehmen, gut mitnehmen, dann produzierst du an der Stelle nicht so viel Aufregung, weil wenn du so 12 Stunden Verhandlungen hast und dann sind da 6, 7, 8 Stunden davon nur Garantieverhandlungen und du gehst nachher raus und dein Unternehmer ist völlig fix und fertig und hat schon keine Lust mehr auf den Deal, das bringt niemandem was.
Das Das heißt, an irgendeiner Stelle muss dann auch jemand möglicherweise mal die Juristen führen. Das bringt mich zu einer weiteren Frage. Also ich erlebe euch so, dass ihr sehr nah am Unternehmer dran seid und tatsächlich auch euch als seinen M&A-Berater versteht. In welchen Situationen brauchst du neben euch noch einen wirklichen Prozess-M&A-Berater, der ja auch wieder ein paar Prozent vom Kaufpreis haben will? Und wann ist das verzichtbar?
Ich glaube, die M&A-Beraterbranche ist insgesamt eine komplementäre Branche zu uns. Die Frage ist, ab wann übergibt man den Staffelstab der Verhandlung? Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da mit den Kollegen und Kolleginnen reden. Ab wann übernehmen wir eine Kaufpreisverhandlung im Sinne von technische Kaufpreisverhandlung und ab wann ist es immer noch Aufgabe des M&A-Beraters? Ich glaube, für die gesamte Anbahnung, für das Erstellen des EMs, für das sozusagen Anbieten eines Unternehmens am Markt, ist ein M&A-Berater super wichtig. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir nicht übernehmen. Ja, und auch dieses Ganze, jemanden an einen solchen Exit-Prozess heranzuführen. Ich glaube, das ist was M&A-Berater ganz hervorragend können. Und dann natürlich Target-Auswahl der entsprechenden Käufer, Ansprache der Käufer und so weiter. Das liegt alles außerhalb unseres Fähigkeitensets. Da haben wir auch nicht die Systeme für aufgebaut. Dafür braucht es M&A-Berater. Ja, jetzt haben wir natürlich auch oft die Fälle, in denen ein Unternehmer schon mit einem Kaufinteressenten bei uns aufschlägt, der sagt, hey, ich habe schon lange mit denen zusammengearbeitet, das sind Kunden von mir, die wollen mich jetzt kaufen, die haben mir so und sowas angeboten, ich fühle mich mit dem Kaufpreis wohl, das ist was, wofür ich das Unternehmen abgeben kann, ich kenne die schon lange, ich kann das da in gute Hände geben. Dann sage ich natürlich einmal, ne, denk dran, wenn du einen strukturierten Prozess machst, kannst du noch mehr Geld rausholen. Aber oft ist für die Leute Geld nicht das einzig Wichtige, ja, weil die eben erstens haben sie schon viel Geld oft verdient in ihrem Leben. Das sind ja keine armen Leute in der Regel. Und dann ist es ihnen tatsächlich wichtiger, wie du es vorher gesagt hast, dass sie sich in der Kneipe sehen lassen können und am Ende des Tages sagen können, hey, ich habe das Ding in gute Hände übergeben. Und da maßen wir uns dann auch nicht an zu sagen, es ist nicht richtig, sondern wir weisen darauf hin, es gibt da draußen professionelle Berater, die auch möglicherweise einen richtigen Bieterprozess organisieren können. Da kannst du definitiv vielleicht noch Geld mit rausholen. Und dann haben sie es gehört und wenn sie das wollen, dann werden sie an entsprechende Personen verwiesen. Oder sie haben die auch schon vorher angesprochen oder sind von denen angesprochen worden. Ne? Also ich empfinde M&A-Berater, es geht mich ja auch nichts an, was da bezahlt wird. Ich empfinde die immer als einen Mehrwert. Ich glaube, das einzig Wichtige ist, dass man sozusagen, gerade wenn man so einen sehr engen Kontakt zu dem Unternehmer pflegt wie wir, mit den M&A-Beratern ab irgendeinem Zeitpunkt sagt, okay, jetzt müssen wir Staffelstab übergeben, weil wir können nur einen Verhandler haben. Und das ist dann ja oft der Anwalt ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann darf es kein internes Gerangel geben. Es darf nicht irgendwie zwei Meinungen geben. Dann müssen wir uns halt im stillen Kämmerlein austauschen mit dem M&A-Berater, was jetzt die beste Strategie ist. Und dann müssen wir mit einer Stimme mit dem Unternehmen reden. Weil sonst führt das so zu so einem Kleinkrieg da zwischen den Beratern. Das ist immer schädlich.
M&A-Prozesse sind auch immer stärker technologisch getrieben. Jetzt funktioniert der SharePoint von Microsoft auch grundsätzlich. Was muss ich im Small-Cap-Segment da auch an Geld in die Hand nehmen für State-of-the-Art-Tools?
Wir haben echt schlechte Erfahrungen mit sozusagen SharePoint, Dropbox und Google Drive gemacht. Und zwar nicht, weil die technologisch nicht funktionieren, sondern weil ich keinen Intermediär habe. Und ich brauche diese Neutralität des Datenraumanbieters an bestimmten Stellen, um Vertrauen zu erhalten. Und dieses Vertrauen in so einem M&A-Prozess ist ja Vertrauen eine ganz, ganz große Währung. Und wenn ich die an einem bestimmten Zeitpunkt verliere, dann muss ich die mit sehr, sehr viel Schweiß und Mühe wieder aufbauen. Und manchmal komme ich vielleicht gar nicht wieder rein. Deswegen glauben wir, es gibt dort draußen auch Anbieter, wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen, auch gar nicht jetzt nur mit einem. Und es gibt aber auch da Anbieter, die machen dir halt so einen DD-Datenraum, der kostet am Ende 5.000 Euro oder sowas. Das wirkt erstmal viel Geld dafür, dass es nichts anderes ist als ein Dateiordner sozusagen System. Und diese Sticks kosten Riesengeld für nichts und wieder nichts. Aber das ist halt, du bezahlst halt am Ende des Tages dieses Mehr an Vertrauen, was beide Parteien an diesen Anbieter haben können. Und ich halte das für ein gutes Investment. Und das aller Schlimmste, und das haben wir auch schon erlebt, ist, dass die falsche Seite den Datenraum hostet. Ja? Also, dass nicht der Datenraum gehostet wird von dem Verkäufer, sondern dass der Käufer sagt, ich habe hier schon mal einen Ordner vorbereitet, lad da doch alles mal rein. Weil dann habe ich natürlich die Datenhoheit komplett aufgegeben, ja, und komme da auch nie wieder dran. Also, ich habe das schon gehabt, dass ich dann nachher versucht habe, die Leute eine Löschungserklärung unterschreiben zu lassen, und haben die mir gesagt, ja, nee, das geht nicht, weil die würden ihre Server ständig spiegeln und die könnten nicht sicher sein, dass sie alle Daten gelöscht haben. Ich habe gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also das, und dann sind irgendwie 5.000 Euro gespart worden. Also das bringt ja nichts. Ja. Also
ja, und da wird ja auch der Wettbewerb größer, ne? Also auch bei den Datenraumanbietern, und auch da hast du immer weniger Fixpreise. Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen Verhandlungssache. Und auch die Datenräume liefern ja immer mehr Mehrwert. Auch da gibt's ja mittlerweile KI, die drüber läuft, wo du, weil ich sagen kannst, ne, gib mir alle Verträge mit einer Change-of-Control-Klausel, oder in welchen Arbeitsverträgen gibt es dann hier mehr Regelungen. Also die schaffen ja dann auch wirklich, was Geschwindigkeit angeht, Mehrwert. Das ist immer alles, wie wir das überall kennen von KI, muss man nochmal mit Sinn und Verstand überprüfen. Blind vertrauen würde ich da nicht. Aber um die ganze Sache erstmal so ein bisschen zu beschleunigen, ist es auf jeden Fall hilfreich. Also auch da wird noch mehr Wert geschaffen, als das vielleicht vor 5 Jahren noch war. Ne? Das kommt so langsam.
Es hilft alles nichts. Wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage. Also es kam, glaube ich, sehr klar raus, dass Small Cap M&A professionell beraten werden muss von beiden Seiten. Jetzt macht ihr beide das ja auch schon eine ganze Weile. Gibt es da eine Tendenz? Also Stand heute ist mehr Professionalität im Markt als vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren?
Ich würde sagen, ja. Und ich glaube auch, dass es für viele, die früher viel Large Cap gemacht haben, auch interessanter geworden ist, auch in diese Dealgrößen reinzugehen. Ne? Also auch in den Bereich Small und Mid Cap reinzugehen. Und dass sich da deutlich mehr Berater tummeln. Das ist aber nur so persönliche Empirie. Ne? Also ich habe da jetzt keine Statistik drüber.
Ja, ich glaube aber dadurch, dass der Nachfolgemarkt einfach ein sehr großer ist und einfach wir demografisch wissen, wie groß der ist, dass einfach immer mehr Beratungshäuser sich auf das Small Cap Segment spezialisieren. Und wenn du es Die Aufgabe im Small-Cap-Segment ist ja eigentlich im Gegensatz zum Large-Cap nur, du musst deine Prozesse im Griff haben, weil du hast nicht so viel Fehlerspielraum, was deine Marge angeht. Ja? Das macht nur dann Spaß, wenn ich eine gute Marge in dem Bereich verdienen kann, aber ohne riesige Rechnungen zu schreiben. Ja? Und das ist halt nur möglich, wenn ich A, gut ausgebildete Mitarbeiter habe und B, mir nicht so viele, ich sag jetzt mal, Ausbildungsfehler in dem Bereich leiste. Ne? Wenn ich jetzt einen Associate draufsetze und sage, hier prüft den Datenraum und der fängt an, irgendeinen Quatsch zu prüfen und verballert da ohne Ende Stunden drauf, ja, klar, dann habe ich auch keinen Spaß am Small Cap, weil das darf ich alles rausstreichen und dann ist meine Marge im Eimer. Ja, also für mich ist Small Cap eine unternehmerische Herausforderung der Berater, dass man sozusagen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, sondern dass man sozusagen sich einen Prozess aufbaut und Mitarbeiter aufbaut, die das in diesem Bereich professionell anbieten können. Ja, und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, da sind mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen eben bereit, auch von den etwas größeren Häusern eben hinzugehen und da auch entsprechend was zu schaffen. Deswegen glaube ich auch, sind mehr geworden, ja.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Also, es hat mir viel Freude gemacht. War wirklich ein sehr schönes Gespräch, lebendiges Gespräch. Ich glaube, dass alle, die im Small Cap Bereich arbeiten, da eine ganze Menge wiedererkannt haben. Andere, die es vielleicht noch nicht tun, Lust darauf bekommen haben, weil es ist definitiv ein spannender Markt. Und dafür sage ich euch ganz herzlichen Dank. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com